weil es so ist, dass Jesus der hohe Priester ist, der Sohn Gottes, der Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten, festhalten an ihm. Egal was kommen mag, in Höhen oder Tiefen, in Schwierigkeiten oder leichten Sachen, lasst uns festhalten an unseren Herrn Jesus und an diesem Bekenntnis, dass er der hohe Priester ist und der Sohn Gottes. Und das wird auch in dem Abschnitt heute, den wir betrachten, auch deutlich. Ich denke, das wurde immer wieder, fast durch jede Bibelbetrachtung, die wir gemacht haben, wurde es deutlich. Kapitel 13 schließt im Vergleich zu den ganzen Briefen, ganzen Kapiteln, die wir betrachtet haben, etwas anders ab. Sehr nüchtern, kann man sagen. Ja? Und jemand sagte dazu, das Kapitel ist sehr erdengebunden. Ja, in der Hinsicht, weil es ja so viele Dinge anspricht, die uns beschäftigen, die uns umgeben, sehr praktisch. Ja, denken wir jetzt mal zum Beispiel an die letzte Bibelstunde. Da ging es in den ersten 6 Versen eigentlich sehr praktisch zu. Ja, und wir haben viele Bereiche des Lebens ansprechen können, die uns betreffen, wie zum Beispiel, da wurden wir herausgefordert, plötzlich aktiv zu werden. Das ganze Kapitel 13 ist voll mit Aufforderungen. Wie zum Beispiel, angefangen sofort mit dem ersten, bleibt fest in der Liebe, haben wir letztes Mal angesprochen. Dann, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Vergesst nicht, auch wieder, ich muss mein Gedächtnis ja in Erinnerung rufen, dass ich nicht vergesse. Ich kann mich daran gewöhnen, an das ganz Normale, an das Gemütliche rumherum, aber vergesst nicht, euer Haus zu öffnen, Leute einzuladen. Ja? Seid nicht zu bequem, sondern ladet Leute ein. Also vergesst da nicht, die Ehe in Ehren zu halten. Auch da sind wir wieder herausgefordert, etwas zu tun. Und dann der letzte Bereich, den wir auch noch angesprochen haben, lasst euch genügen. Also nicht geldgierig sein, nicht festhalten an dem, was uns Gott so viel gegeben haben, dass wir das letztendlich weitergeben. Und dann kam auch der Vers 7, den wir auch kurz angeschnitten haben letztes Mal. Und ich möchte mit diesem Vers heute auch beginnen, beziehungsweise den Abschnitt 7 von Vers 7 bis 17 lesen. Denn ich denke, der bildet so, ja, schon kann man sagen, eine Einheit. Und wir werden den Vers 7 dann mit hineinnehmen, noch einmal in Betrachtung. Ich lese erstmal den Abschnitt Hebräer Kapitel 13, Vers 7 bis 17. Und zwar lese ich den in der Luther-Übersetzung. Also, Hebräer 13, Vers 7, ab Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmacht tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Soweit der Abschnitt, ein ziemlich langer Abschnitt. Und was mir so aufgefallen jetzt beim Lesen noch einmal des Kapitel 13, eine Gruppe der Menschen wird ganz besonders im Kapitel 13 erwähnt, wie bis jetzt eigentlich nie. Aber hier bekommt sie einen, ich habe den Eindruck, doch einen Schwerpunkt. Ich weiß nicht, ist euch aufgefallen, selbst bei dem Lesen dieses Abschnittes schon. Welche Gruppen der Menschen wird besonders angesprochen? Lehrer. Genau, wir haben in Kapitel Vers 7 einmal gedenkt an eure Lehrer. Und Vers 17, den wir jetzt abschließend auch gelesen haben, plötzlich kommen die auch wieder vor. In Vers 17, gehorcht euren Lehrern. Und wir haben noch einmal, kommt das vor, und zwar am Ende des Kapitel 13, im Vers 24, heißt es nochmal, grüßt alle eure Lehrer. Also hat es schon eine Bedeutung, die Lehrer hier, wenn die plötzlich in einem Abschnitt mehrmals erwähnt werden, hat es doch, finde ich, so beim Lesen der Bibel eine Bedeutung, dass wir dem uns etwas widmen und uns Gedanken darüber machen. Lehrer, wer ist es überhaupt gemeint an dieser Stelle? Wie können wir das anders übersetzen? An anderen Stellen vielleicht der Bibel heißt das, ihr könnt ja mal gucken in eure Bibeln, welche Worte lesen wir da noch? Führer. Führer, Lehrer. Also das sind leitende Personen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, die da waren. Die werden plötzlich hier besonders angesprochen. Wenn wir jetzt vergleichen den Vers 7 und Vers 17, wo liegt da der Unterschied bei den Lehrern? Was fällt da auf, wenn ich lese, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gebracht haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Vers 17 heißt es, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. Wo ist der Unterschied? Ja, also dass wir die als Vorbild, in Vers 7 sollen die als Vorbild gelten, ja, okay. Ja, und ihnen folgen, genau, das steht in Vers 7. Ein Unterschied zu dem Vers 17? Gehorchen, ja. Also was mir hier scheint, und das in Vers 7, Lehrer oder Personen der Gemeinde gemeint sind, die eigentlich nicht mehr da sind. Ja? Mir scheint es so, dass es Männer sind, die vorangegangen sind und die nicht mehr da sind. Ja? Und in Vers 17 werden die angesprochen, die jetzt da sind, die ihr als Gemeinde oder wir als Gemeinde oder wir da, wo eine Gruppe, wo ich bin, wo ich Lehrer, führende Person vor mir habe, die sind das gemeint. So. Und jetzt haben wir in Vers 17 Aufforderungen. Und zwar drei Aufforderungen, was wir tun müssen. Und zwar, erstens, wir sollen an sie gedenken. Und dieses Gedenken kann heißen, besonders Acht geben auf sie. Ja? Das heißt, gucken, was haben die wirklich gemacht. Ja? Und sie besonders unter die Lupe nehmen, kann man sagen. Das Zweite heißt hier, ihr Ende soll man anschauen. Interessant. Und dann folgen ihrem Glauben. Und ich habe mir gefragt, warum diese drei Sachen? Vor allen Dingen, warum ist es wichtig, das Ende der Menschen anzuschauen, die wir als Vorbild nehmen? Warum ist es wichtig, auf das Ende von jemandem zu gucken? Was meint ihr? Ja, das stärkt unseren Glauben. Inwiefern? Ja, ihren Glauben. Warum gerade an das Ende? Ja, weil das Ende krönt. Jakob? Okay. Ja, das Ende, das heißt, man guckt auf das Ende und automatisch dann auf das ganze Leben zurück. Welche Auswirkungen das gehabt hat, oder?
Ja, so wie im nächsten Vers hier steht, Gott, er hat den Glauben angefangen und er wird auch den zu Ende führen. Ja? Und so meine ich, ist es hier auch vielleicht in diesem Sinne auch auf die leitende Personen, die mit Gott gelebt haben, aber Gott hat die Kraft zum Durchtragen zu Ende gebracht. Und das, diesen Schwerpunkt meine ich hier.
Weil ich bin auch eigentlich dabei so ein bisschen stehen geblieben. In der Hinsicht dachte ich, warum gerade das Ende? Und ich glaube, liegt auch teilweise darunter, weil viele, viele fangen doch gut an und sind motiviert und gehen voran. Aber manchmal, wenn Dinge kommen im Leben, Schwierigkeiten, Versuchungen und so weiter. Und wie viele, ja, letztendlich vielleicht straucheln und es geht nicht weiter und versagen, ja. Und wir merken, und das Ende, nicht, vielleicht Dinge nicht bis zu Ende bringen. Aber hier vielleicht zu schauen auf Menschen, die bis zum Schluss, ja, auf den Herrn geharrt haben, und ihr Leben sozusagen gekrönt haben. Bis zum Schluss hat Gott sie durchgetragen. Ja? Ihnen diese Kraft gegeben hat. Bis zum Ende ihres Lebens. Und ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass wir am Ende des Lebens schon zurückblicken können und sagen, dass wir am Ende, wenn wir vielleicht auch älter geworden sind, ja, oder alt geworden sind, dass unser Leben schon Auswirkungen haben soll auf und dass es sichtbar sein soll, auch im Alter, wie wir gelebt haben, dass es wichtig ist. Und ich dachte an diesem Punkt schon so ein bisschen offen sein, ihr lieben Geschwister, die wir vielleicht auch Vorbilder sind. Ich will jetzt einfach Anwendung für uns alle machen. Nicht nur die, die vielleicht irgendwo Verantwortung getragen haben. Die auf jeden Fall. Die werden noch viel größer beobachtet. Menschen, die vielleicht selber in ihrem Leben Verantwortung getragen haben, vorangegangen sind, aber jeder auch, der älter geworden ist, der mit dem Herrn gelebt hat. Wie ist euer Ende? Was für ein Zeugnis gebt ihr am Ende eures Lebens? Wie kriegen Menschen euch mit? Wie nehmen Menschen euch wahr, wenn sie jetzt am Ende eures Lebens mit euch Gemeinschaft haben? Wie nehmen sie das wahr? Gucken Sie auf euch und sagen, das sind Vorbilder im Glauben. So wie mein Opa, so wie meine Oma, so will ich sein. So soll der Glaube mir Halt geben wie ihm. So soll er mir als jungen Menschen, als Nachfolger auch die Kraft geben. Bis zum Ende des Lebens. Auch dann, wenn Gebrechen da sind. So wie Bruder Friedrich heute sagt, auch dann, wenn das Atmen schwer ist. Ist immer noch derselbe Herr da, der die gleiche Kraft mir gibt, über ihn rede ich und nichts anderes als ihn. Und ich wollte euch einfach heute ermutigen, wisst ihr, überprüft euch selber und guckt mal, wovon redet ihr im Leben, am Ende des Lebens? Wer prägt euer Alter? Wenn Menschen zu euch kommen, wenn junge Menschen zu euch kommen, Gemeinschaft mit euch haben, wovon redet man dann? Kriegen Sie irgendetwas von Jesus mit, von dem Glauben, den Jesus euch geschenkt hat? Wird davon geredet? Wird das sichtbar davon? Ich will euch einfach ermutigen, dass wir nicht nur, ich sag mal einfach, nicht über irgendwelche Hilfsmittel reden, nicht nur über Krankenhausaufenthalte, nicht nur über Medikamente und Tabletten, nicht nur über Essensgewohnheiten, nicht nur über Dinge, die vielleicht irgendwo was falsch laufen, sondern über Jesus, der sie durchgetragen hat bis jetzt, der im Mittelpunkt steht. Ich weiß, mich hat das Wort in dieser Hinsicht sehr gepackt. Und ich wünsche für mich persönlich und dass ich sagen kann, dass ich auch jemand sein doch könnte, der bis zum Ende ja, das leben könnte. Dass man sagen kann, schaut doch den Glauben an von demjenigen, wer den gelebt hat. Ja? Und dann das andere, und das ist ja interessant, er sagt, und folgt ihrem Glauben. Ja? Nicht nur studieren, angucken, gedenken, ja, sondern ja, sozusagen anschauen und dann folgen, auch noch übernehmen wollen. Und das wünsche ich mir so von Herzen. Und ich dachte, dass wir sogar Zeit mal geben könnten an dieser Stelle, dass wir uns mal erinnern könnten. Sind bei euch Menschen in eurem Leben, Personen, die vielleicht euch geprägt haben, ob in der Kinderstunde jemand, der das Wort gebracht hat, in der Jugendzeit, in der Gemeinde bis jetzt, Menschen, die vorne gepredigt haben, vorangegangen sind und die Spuren in eurem Leben hinterlassen haben, wo ihr sagt, das, was die gelebt haben vor mir, das versuche ich eigentlich zu folgen, das habe ich übernommen in meinem Glauben, weil das mich geprägt hat. Wir werden die Zeit dafür jetzt nicht geben, weil die nicht da ist, aber sind das Menschen bei euch im Leben? Gibt es solche führende Lehrer, Personen, die Verantwortung tragen, wo ihr sagen könnt, ich will denen folgen? Ja. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns das hat. Ich habe das. Ich bin ganz persönlich auch bin vieles durchgegangen in meinem Leben. Viele Menschen, die mich geprägt haben, vor allen Dingen durch das Predigen des Wortes. Ja. Und Gott sei Dank kann ich sagen, es sind Menschen, die sind mir zum Vorbilder geworden und denen will ich folgen. Und ich wünsche mir, dass wir das alle bekommen und auch werden selber in unserer Umgebung, da wo wir das Wort weitergeben. Aber vor allen Dingen, und das ist, denke ich, an dieser Stelle in erster Linie gemeint, Menschen, die Verantwortung getragen haben in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, die das Wort Gottes gepredigt haben, Älteste, Diakone, Prediger, die Gemeinde geprägt haben durch das Lehren des Wortes Gottes. Wir kommen nun zu dem nächsten Vers, und zwar zu dem Vers, habe ich es ausgemacht? Oder? Ah ja, ich habe hier noch etwas weiter, bin ich eingegangen, und zwar, was mir aus diesem Vers wichtig wurde, und zwar, mir sind ein paar Merkmale wichtig geworden für gute Lehrer, und die habe ich einfach mal aufgeschrieben, zusammengefasst. 3 Merkmale für gute Lehrer, was uns hier so aus diesem Vers deutlich wird. Und zwar, erstens, sie verkündigen biblische Wahrheiten. Ja, daran können wir erkennen, das sind gute Lehrer. Das sind führende Personen, die andere prägen können. Menschen, die klar die biblische Wahrheit verkündigen. Sie sind Männer des Glaubens. Da merkt man, so wie die glauben, so möchte ich auch glauben. Es wird sichtbar in ihrem Leben. Sie führen ein geistliches Leben, dass es wert ist, nachgeahmt zu werden. Und ich denke, das ist so, dieser Vers gibt uns ein paar Hilfen oder einfach ja, das zu erkennen im Leben. Sind das Lehrer, gute Lehrer, die vor uns sind oder nicht? Kommen wir zu dem Vers 8. Ein Vers, den ja wahrscheinlich jeder von uns auswendig kennt, schon so oft gehört hat. Und nicht selten sieht man diesen Vers wahrscheinlich in den Kirchen. Ja, und ich kenne selber einige Gemeinden, wo man reinkommt, dann sieht man die vorne so über dem Chor oder so am Eingang diesen Vers. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wahrscheinlich haben wir ja aber selten in dem Zusammenhang betrachtet. Und so meine Frage an dieser Stelle. Und teilweise hat ja Jakob schon hingewiesen darauf, warum steht dieser Vers in diesem Zusammenhang, gerade an dieser Stelle? Ich habe den Vers auch hier gelassen, der da oben drüber steht. Und jetzt, warum steht dieser Vers, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, gerade hier? Da jemand eine Vorstellung? Okay, weil er der beste Lehrer ist, ja. Okay. Okay, die Führer, ja, an die wir denken sollen, die anschauen, die sind weg, ja. Und vielleicht die Kommenden, ja, die werden auch kommen und gehen, aber dieser beste Lehrer, von dem wir gehört haben, der bleibt immer, ja, okay. Okay, vielleicht können wir wieder Bezug nehmen auf die Lehrer, die ändern sich vielleicht auch. Ich selber, Menschen verändern sich, sind heute so, morgen so. Sie können heute eins erzählen, morgen das andere, aber Jesus nicht. Er bleibt derselbe. Okay, also schon Bezug auf den Vers davor, ja? Ja, also wir merken, es gibt Möglichkeiten und ich denke schon, dass es nicht umsonst an dieser Stelle steht. Und einige sagen sogar, man könnte an dieser Stelle nach dem Vers 7 einen Doppelpunkt stellen und sagen, jetzt im Vers 8 kommt eigentlich der Inhalt der Lehre und des Glaubens dessen, die da vorher gelebt haben, die Lehrer und der Führer. Das ist das, was eigentlich die geglaubt haben und das, was die gepredigt haben, das, was sie gelebt haben, und zwar die Botschaft. Und interessant ist, ich weiß nicht, wer hier die Übersetzung hat, Neue Genfer Übersetzung, und da wird das deutlich und da kommt einiges heraus, und zwar da klingt es folgendes, dieser Vers. Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ins Ende ihres Lebens vertrauten, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Und dann kommt, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ja? Also es ging weiter hier, denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Ja, dieser Vers, der kann uns sehr zur Ermutigung werden und sagen, ja, das ist, Jesus ist wirklich derselbe. Und einige fragen sich auch an dieser Stelle und werden auch kritisch vielleicht hinterfragt, was heißt, dass Jesus Christus gestern, heute und auch derselbe ist? Was heißt dieses derselbe? Ist Jesus in allem wirklich derselbe? Oder nicht? Was ist hiermit wirklich gemeint, dass er derselbe ist? Derselbe, der am Kreuz gestorben ist, ja. Er kann sich nicht verändern. Inwiefern? Ich bin jetzt mal, sagen mal, die Leute sagen, doch, der kann sich verändern. Der hat sich ja auch verändert. Wie war Jesus denn vor der Menschwerdung? War der Mensch? Der war nicht Mensch, da sagen die, der war ja Geist. Der war ja so wie Gott, er war Geist. Und dann plötzlich war der Mensch. Ist es immer noch derselbe Jesus? Nach der Auferstehung war das plötzlich nicht mehr so Mensch wie du und ich, der hat, sondern plötzlich war der ein unsterblicher Mensch. Was ist wirklich mit derselbe gemeint? Ja, es bezieht sich hier nicht auf die Gestalt oder Person Jesu, denn da ist er veränderlich. Da ist er nicht gleich gewesen. Ja? Also derselbe in seinem Wesen. Ja? So habe ich verstanden. Und was macht sein Wesen aus? Die Kraft, die er hat. All das Göttliche, was Jesus umgibt, ja, das Göttliche an Jesus Christus, das bleibt dasselbe in ihm. Auch sein Handeln an den Menschen, auch das ist manchmal sehr unterschiedlich. Aber dass er handelt, dass er göttlich handelt an Menschen, das ist dasselbe geblieben. So wie vorher, ja, so wie es im Alten Testament war, wie er mit Menschen gehandelt hat, göttlich. Die haben sein Wirken, seine Kraft erlebt. Menschen zu der Zeit, als Jesus auf Erden war, Mensch war, haben die seine Kraft, seine göttliche Kraft erlebt. Und in Ewigkeit, auch heute jetzt noch, der Jesus, der im Himmel ist, ja, zu Rechten seines Vaters, wir heute erleben den genau so. Seine Kraft, seine göttliche Kraft ist heute noch erfahrbar. Nicht nur, also im Alten Testament, heute ist es erfahrbar und seine Kraft wird erfahrbar sein bis in alle Ewigkeit. Wenn wir einmal alle zusammen in Ewigkeit im Himmel sein werden, dann werden wir seine Kraft immer noch erleben. In dieser Hinsicht wird er sich nicht ändern. Und das ist das, was die Lehrer und was der Schreiber hier sagen wollte, das, was die Lehrer, die Personen, die das Wort Gottes von sich gegeben haben, gepredigt haben, das gesagt haben, das war der Inhalt der Botschaft. Jesus Christus, Jesus allein und nichts anderes, seine Kraft, seine Göttlichkeit, die war schon vorher da, gestern, sie ist heute da und auch in Ewigkeit wird sie die gleiche bleiben. Das war der Inhalt der Verkündigung. Menschen kommen, Menschen gehen. Menschen erzählen mal eins, mal das andere. Aber Jesus bleibt der Gleiche. Er predigt das Gleiche, ja, und er lebt das Gleiche aus, weil er Gott ist. Das soll hier noch einmal deutlich werden an dieser Stelle. Und dann geht der Schreiber zum nächsten über. Und zwar kommt wieder eine Aufforderung. Vielleicht nochmal Zusammenfassung, ich habe nochmal übersprungen, für uns nochmal als Zusammenfassung, als Erinnerung. Jesus, und vor allen Dingen im Zusammenhang des Kontextes, Jesus schenkt Siege in der Vergangenheit, zum Beispiel vor allen Dingen in der Verfolgung. Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Hebräer uns nochmal vor Augen führen. Denn die standen ja in Gefahr, den Glauben aufzugeben, weil das schwierig wurde unter den Juden. Ja? Und deswegen standen sie in Gefahr, jetzt mal aufzugeben. Und jetzt sagt er durch diesen Vers, Jesus schenkt Siege in der Vergangenheit, in Verfolgung. Menschen haben durchgehalten, euer Lehrer, schaut euch mal an, die euch das Wort gepredigt haben, die haben ausgeharrt bis zum Schluss. Warum? Weil Jesus ihnen die Kraft gegeben hat. Er wird Siege und geistliche Reife schenken inmitten von Verfolgung, auch heute. Auch heute, wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir Schwierigkeiten haben werden, dann wird Jesus Siege schenken. Warum? Weil er derselbe ist. Der wirkt gleich und er wird Siege schenken in der Zukunft, wenn wir nach vorne kommen, gucken. Auch wenn wir uns Sorgen machen um unsere Kinder, in die Welt, in der sie jetzt ja reinkommen, in die ganzen Entwicklungen. Vielleicht werden wir nicht da sein, aber eins müssen wir wissen, wenn sie an Jesus festhalten, dann wird er ihnen Sieg schenken und das bis in die Ewigkeit. Und noch ein Vers wollen wir kurz nochmal betrachten, ein sehr wichtiger Vers auch. Und jetzt geht der Verfasser einen Schritt weiter und sagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Also, hier hat er erstmal festgemacht, was ist die Grundlage der Lehre? Was ist der Inhalt der Lehre? Jesus Christus und nur Jesus allein und nichts anderes. Und wenn du dich daran festhältst, dann sollst du wissen, er schenkt Siege. Er hat dir eine Vergangenheit geschenkt, schenkt auch heute und in der Zukunft. Und jetzt sagt er Folgendes. Lasst euch nicht umtreiben. Lasst euch nicht vom Weg abbringen. Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und zwar wovon? Und hier wird die Lehre beschrieben. Und zwar lasst euch nicht durch mancherlei, andere Übersetzung sagt, verschiedenartige oder bunte, irgendwelche Lehren, die plötzlich dazukommen. Ja? Und vor allen Dingen fremde Lehren umtreiben. Ja? plötzlich bringt er nochmal für die Gläubigen eine, sagt er, es gibt eine Gefahr. Und zwar nicht eine Gefahr, die von außen kommt, mit der wir Gläubige sicherlich auch oft zu kämpfen haben. Eine Gefahr für uns Gläubige ist zum Beispiel von außen, dass wir sagen, wir sollen nicht so viel mit der Welt zu tun haben. Weil das, was in der Welt gemacht wird, das kann dich vom Glauben abbringen. Ja, das sind vielleicht schlechte Gewohnheiten, schlechte Manieren oder bestimmte Dinge, die gehören sich einfach nicht. So, und hier sagt er, passt auf, lasst euch nicht umtreiben vom Weg irren, und zwar von innen heraus, von Lehren, die plötzlich unter den Gläubigen entstehen können oder entstehen auch immer wieder. Und zwar sind mancherlei Lehre und fremde Lehre. Und zwar noch dazu ist es noch eine Beschreibung. Was sind das noch, was gehört noch zu dieser, ich sag mal, falsche Lehre hier in diesem Vers? Was können wir hier noch erkennen? Was ist noch so ein typisches Zeichen in diesem Vers für eine Lehre, die ja nicht auf Christus gegründet ist? Ja, Speise. Ja, hier steht nochmal, nicht durch Speisegebote. Wofür kann das ein Zeichen sein? Das ist ja nur ein Beispiel an dieser Stelle. Gesetzesgerechtigkeit, ja. Was sind das alles Dinge? Oft. Sind das Rituale? Ja? Dinge, die Äußerlichkeiten, die ich meine, wenn ich die einhalte, dann bin ich auf dem rechten Weg. Bestimmte Dinge, die nach außen Auswirkungen haben. Und denkt daran, er spricht an die Juden. Ja? Was haben die alles an bestimmte Rituale, die sie einhalten mussten? Ja, und daran auch festhielten. Und diese Menschen, zu denen er schreibt, die hielten sich doch an manche Dinge fest oder waren in Gefahr, wieder zurückzukehren. Vielleicht, na, zwar ist erlaubt, alles zu essen, aber so richtig weiß ich, nee, ich glaube, ich muss mich doch festhalten an bestimmte Rituale. Bestimmte Tage soll ich doch vielleicht besonders beachten. Manche Strecken soll ich vielleicht doch nicht gehen und so. Versteht ihr? Die hatten 613 Gesetze, die alle mit Äußerlichkeiten zu tun hatten, an die sie sich doch festgeklammert haben. Und jetzt sagt er, lasst euch doch nicht umtreiben, von Weg abirren, von mancherlei, von irgendwelchen bunten, fremdartigen Lehren und vor allen Dingen Dingen wie Speisegebote. Ja, wie zum Beispiel einige Rituale, die ihr immer noch wollt einzuhalten. Lasst euch nicht umtreiben, sondern was sollen die machen? Und hier steht, denn es ist ein köstlich Ding, schreibt Luther, der findet immer so interessante Worte dafür. Es ist ein köstlich Ding, was? Dass das Herz fest werde. Dass das Herz fest werde. Also, ist hier ein wichtiger Gedanke, sich nicht umtreiben lassen, sondern dass das Herz fest werde. Und wie soll das Herz fest werden, aus diesem Vers erkennt? Wie ist das möglich? Durch Gnade. Fest werden durch Gnade. Hört sich so ein bisschen, ja, vielleicht, ich sag mal, abgehoben, also groß an. Ihr Lieben, was heißt das? Was heißt das, dass mein Herz durch Gnade fest wird? Gib mir ein Beispiel. Das soll uns so zum Abschluss führen, dass wir sagen, wie kann unser Herz fest werden? Durch Gnade. Was ist Gnade? Ein Geschenk. Was noch? Was ist Gnade noch? Etwas, was man nicht verdient hat. Richtig. Und was haben wir nicht verdient? Was ist uns geschenkt worden? Der Glaube. Amen. Ihr Lieben, uns ist Vergebung geschenkt worden. Vergebung, das ist Gnade. Haben wir Vergebung verdient? Nein, ich habe die nicht verdient. Ja? Und hier sagt er, ihr Lieben, wenn ihr wollt, dass euer Fest, das Herz fest wird, dann ist das möglich nur durch Gnade. Nur durch Gnade, nicht durch euer Verdienst. Es wird nicht fest, wenn du dich vornimmst heute, so, ich will jetzt regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Wenn du das schaffst, es ist sehr gut, aber dadurch wird dein Herz nicht fest. Wenn du schaffst, jeden Tag, es ist sehr gute Sache, ich will das nicht abhalten, wenn du schaffst, jeden Tag eine Stunde in der Bibel zu lesen, es ist sehr gut. Ihr Lieben, aber dadurch wird das Herz nicht fest. Ja? Wenn wir schaffen, bestimmte Dinge zu machen, einzuhalten, die sich für einen Christen gehört, es ist gut, aber dadurch wird das Herz nicht fest. Das Herz wird fest jeden Tag durch Gnade und nur durch Gnade, und zwar Gnade in der Vergebung, dass ich täglich Vergebung erlebe. Ich bin so dankbar für die Predigt vom letzten Sonntag, Jakob. Und wenn wir den Petrus uns vor Augen führen, wodurch wurde sein Herz fest? Wann wurde zu einem, ich sag mal, festen Gläubigen, der sich nicht umtreiben ließ von mancherlei Lehre? Wann geschah das bei ihm? Als er sagte, Jesus, wenn alle dich verraten, aber ich niemals, ich gehe voran, ich werde für dich ins Gefängnis gehen. War das dann, als er das Schwert gezogen hat und da um sich da und verteidigen wollte? Nein. Das war, als er allein mit Jesus war. Und was hat er bekommen innerlich? Den Frieden und Vergebung in seinem Herzen. Und ab dann war ihm sicher, dann ließ er sich nicht mehr umtreiben. Er hat vielleicht Kämpfe, aber die Vergebung im Leben, die festigt unser Herz, ihr Lieben, jeden Tag aufs Neue. Wenn ich jeden Tag immer kommen kann und sagen, Jesus, vergib mir das. Wenn ich an meinen Partner mich zu laut geworden bin und ich sage, vergib mir das, dann wird mein Herz fest. Wenn ich mich mit meinen Kindern gestritten habe und merke, das war nicht gerecht, wie ich gemacht habe, und ich um Vergebung bitte, dann wird das Herz fest. Wenn Evangelium greift, wenn ich plötzlich Dinge in meinem Leben, wenn ich falsch denke, mir Dinge angeguckt habe, die ich nicht angucken sollte, wenn ich Dinge gelesen habe, die ich nicht lesen sollte, wenn ich zu meinem Arbeitgeber ungerecht war oder vielleicht ihn angeschrien habe und das gehört sich nicht und ich dann zu Jesus komme und sage, vergib, dann wird das Herz fest. Jedes Mal, wenn ich zum Kreuz komme und bekenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich ohne Jesus nicht kann, dann wird mein Herz fest. Und das ist das, was er Ihnen hier sagen wollte. Lasst euch nicht umtreiben. Euer Herz soll fest sein und zwar in der Gnade. Und nicht mit irgendwelchen Anhalten, irgendwelchen Rituale, Speisegebote und sonst irgendwas. Und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen die heutige Betrachtung der einigen Versen. Und ab Vers 10 ist auch ein interessanter und vielleicht auch schwieriger Abschnitt, aber der doch noch einmal Jesus beleuchtet als den hohen Priester und auch noch mal klar zeigt, was es heißt, dass Jesus gestern und heute und derselbe auch ist, wie in Ewigkeit und vor allen Dingen den Hebräern nochmal deutlich sagt durch dieses Beispiel von Vers 10, warum sollten sie nicht zurückgehen zu dem levitischen einfach System, zurück in Judentum. Und er warnt ihn nochmal und zeigt ihnen eigentlich, was für ein Privileg sie eigentlich haben in Jesus Christus. Und das entfaltet er in den Versen 10 dann bis 17. Das werden wir nächstes Mal dann betrachten. Ich würde gerne an dieser Stelle mit uns zusammen beten und wünsche jedem, dass wir einige Dinge, die wir gelesen haben, mitnehmen für unsere Praxis und dass unser Herz vor allen Dingen fest wird. Lass uns aufstehen, zusammen beten.